Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit aha24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ein herzliches Willkommen und hartelijk welkom voor een heel bijzondere podcast-episode. De eerste in 2026, dat sowieso. En dan hebben we nog een tweede première, namelijk het is de derde keer dat ik deze podcast in gesprek ben met Patrick Lederkoorn. Hi Patrick.
Hi, goeiedag. Wat
ja,
leuk.
Hier ook première, want dat heeft nog, ik heb nog met niemand drie keer in de podcast gesproken, maar het is ook deze keer weer zo, ja, dat weet ik nu al, boeiend, want ik heb natuurlijk net jouw première meegemaakt van Der Vliegende Holländer. En daar gaan we het ook onder andere vandaag over hebben. Maar we hebben net ook even gekeken, Patrick, wanneer de eerste twee gesprekken waren. En de eerste was 2020, ongelooflijk.
Ja, dat is ongelooflijk. Toen was ik nog geen vader, toen woonde ik nog in Amsterdam. Toen sprak ik eigenlijk nog nauwelijks Duits. Volgens mij was ik net begonnen met mijn eerste cursus. Wat was het? A22, zo, dat is dat niet-Griekse niveau. Bij het Goethe-instituut had ik aangevangen. En ik denk dat ik me gewoon eruit gebluft heb, dat gesprek.
Du hast das super gemacht und ich weiß noch, ich meine, ich hätte irgendwo von dir gelesen und war ziemlich beeindruckt und habe dich dann einfach angeschrieben und habe gesagt, Patrick, hättest du Lust, du warst, glaube ich, schon beschäftigt mit deinem Programm, Hilfe, die Orange, Gefahr, Hilfe, die Holländer kommen. Und da habe ich dich angeschrieben und gefragt, könntest du vielleicht für mein Lecker-Anders-Buch ein Nachwort schreiben?
Ja,
und da hast
stimmt.
du einfach sofort Ja gesagt, obwohl wir uns nicht kannten. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, aber es war, das ist eigentlich, diese ganze deutsche Geschichte von mir ist eigentlich so ein großes Abenteuer. Und es ist auch toll, man hat deinen Beruf, so, ich bin Kabarettist in den Niederlanden, aber eigentlich war es ein freies Spielfeld, das anfing. Und es gab Leute in Deutschland, die plötzlich Interesse hatten und Chance auf Bühne. So, es ist auch interessant, ich habe in Deutschland auf Bühne gestehen, dann würde ich in den Niederlanden sagen, nein, ich gehe nicht dorthin, das ist zu klein, es gibt keine technische Möglichkeit und alles. Aber für mich fühlt alles in Deutschland fantastisch an und dann nenne ich jetzt die kleine Sache, aber es hat auch wirklich extrem große Sachen gegeben. Ich habe auch bei die besten Comedians Deutschlands gespielt für Sat.1. Und das alles so in diese letzten 5 Jahre, ja, ich finde das, es ist vielleicht ein bisschen, wenn ich das selbst sage, aber ich finde das doch beeindruckend, wie schnell das gelaufen hat.
Ist. Ja, total. Und der deutsche Markt ist nicht der Markt, wo man so schnell Erfolge normalerweise erzielen kann. Das muss man ganz klar sagen, weil der so groß ist. Ne, das ist gar nicht unbedingt so von selbst sprechen. Und in der Tat, man muss es dem auf der Zunge zergehen lassen, die besten Comedian Deutschlands.
Ah. Ja, entschuldige. Oh, ich habe bei dieser Premiere von Der Fliehende Holländer, so, wir haben schon gegeneinander gesagt, dass vor 5 Jahren mein Deutsch so schlecht war, aber trotzdem, ich mache noch so viele Fehler. Ich frage das auch in der Vorstellung, dann frage ich auch, und habe ich noch grammatikalische Fehler gemacht? Und dann muss das Publikum so unglaublich lachen, weil ich denke, dass ich so in die 90 Minuten doch, denke ich, 900 grammatikalische Fehler noch immer mal. Aber das zeigt uns auch etwas über die deutsche Sprache. Und ich darf ich das erzählen? Aber ich habe in der Vorstellung, das hast du auch gesehen, eine Geschichte über Juliette Gréco, die französische Sängerin. Aber da habe ich eine grammatikalische Fehler, habe ich später gehört, die eigentlich, weißt du, was ich erzählen will oder nicht?
Ja, nee, ich weiß noch nicht. Hast du wahrscheinlich nicht gehört, den Fehler.
Es ist ein bisschen, so ich erzähle, dass Juliette Gréco, 85, dass sie bei einer Preisverleihung ist von meinem Pianisten Guido van der Meent. Und ich erzähle dann, ich sage dann, und Juliette kam auf der Bühne. Aber ich muss natürlich sagen, kam auf die Bühne. Aber später hat jemand mir erklärt, was ich dann eigentlich gesagt habe. Und ja, und das ist für jemand von 85, weiß ich nicht, ob ich diese Fehler, die muss ich wirklich verbessern, glaube ich.
Ja, aber dirty minds have joy forever.
Aber es war so, ich hörte so in der Halle so sehr niedrig gelacht und ich dachte, was passiert? Ich erzähle doch meine normale Geschichte. Ah ja, so geht es mit meinem Deutsch. Ja.
Aber wir wissen ja, das ist ja das Charmante. Ich bin ja neidisch darauf. Ich habe ja leider den niederländischen Akzent nicht. Den hätte ich so gerne, wenn ich Deutsch rede.
Ah, ja, ja.
richtig deutsch. Und da bin ich echt neidisch. Also wenn ich das hätte, das wäre...
Ja, aber Anouk, du sprichst diese zwei Sprachen komplett fließend. Ich meine, mein Gott, das ist, da bin ich wieder neidisch.
Ich glaube, dass es ein Riesenvorteil ist, Patrick, dass du eben gerade so charmant auch Fehler machst. Und ich würde hoffen, dass du niemals so gut Deutsch dann, sage ich jetzt mal, sprichst wie ich, weil ich glaube, dass das auch dem Erfolg gut tut. Also ich glaube, dass diese, ja, dass man hören kann, dass du eben Niederländer bist, ne? Ja, das ist total charmant.
Ja, ich denke, du hast recht, aber ich bemerke doch, wie lange ich unterwegs bin in Deutschland, wie so, ich habe jetzt ein bisschen mehr Kontrolle und ich kann auch ein bisschen spezifischer sein. Ich habe letztes Jahr, das war für mich auch wirklich ich bin stolz darauf, ich habe für die erste Mal ein Talkshow moderiert in Komödien in Düsseldorf.
Da war ich übrigens auch, das habe ich auch dabei gesehen. Ja, natürlich.
Ja. Fand ich super. Late Night, so ein Theater-Talkshow und nächstes Jahr werden 3 neue Folgen davon sein.
Cool.
Die erste ist am Muttertag, 10. Mai. Aber ich fand das so, sagt man, eine Überwindung, eine Overwinning, ja, auf Deutsch, dass ich dann auf Deutsch improvisieren konnte, Interaktion mit Publikum haben konnte, dass das endlich geklappt hat. Und ich denke, wenn das noch ein bisschen besser wird, dann kann ich auch zum Beispiel eine Sendung moderieren oder so etwas. Und das würde doch ja ein klein bisschen ein Traum sein, denke ich.
Oh. Ja. Träume dürfen wahr werden. Das würde ich dir von Herzen gönnen. Ja, Patrick, wir sind jetzt sofort auch im Gespräch gestartet, weil ich dich ja schon so gut auch kenne. Aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du noch mal ganz kurz, weil wir sind natürlich schon ein bisschen eingetaucht, aber noch mal ganz kurz erzählen, wo du herkommst und vielleicht auch, wie das Thema Kabarett zu dir gekommen ist.
Ah, interessant. Ja, ich komme aus Amersfoort in den Niederlanden, Mitte der Niederlande, habe auch lange Zeit in Amsterdam, lange Zeit, aber einige Jahre in Amsterdam gewohnt und jetzt in Arnhem. Und ich bin, denke ich, wenn ich 30 war, so eigentlich ziemlich spät, ich habe Theaterschule gemacht, bevor Politikwissenschaft studiert, aber ich bin eigentlich, wenn ich 30 war, wirklich angefangen auf der Bühne, auf die Bühne. Mein Gott. Das wird,
nee, ich glaube, in dem Fall kannst du schon sagen, da habe ich angefangen auf der Bühne. Okay. Manchmal ist der auch richtig.
Dativ, akkusativ, okay. Aber okay, und dann habe ich in den Niederlanden habe ich mehrere Solo-Programme gemacht und auch einige Programme mit jemand anders zusammen. Und dann in 2019 kam die Möglichkeit, einmal in Bremen aufzutreten. Und ich habe das völlig unterschätzt. So, ich dachte, ach, ich kann das machen. Ich habe 6 Jahre Deutsch in der Schule gehabt. Das kann ich tun. Aber, und es war auch, ich war, ja, die Geschichte, ich war, das habe ich, glaube ich, einmal erzählt, aber ich war auch ein bisschen, wenn ich mich, ich hatte einen deutschen Veranstalter gesprochen in den Niederlanden und ich hatte ein bisschen getrunken. Und ich habe gesagt, ich komme bei dir spielen. Und dann habe ich später eine E-Mail geschickt, zu entschuldigen, ich war ein bisschen zu freipostig, zoals wij Niederländer dat zeggen. En dan had ze gezegd, ja, dat kan je nu zeggen, maar ik heb die schon gebucht. Deze zijn die termine. En dan moest ik voor die eerste maal naar Duitsland en dan heb ik dort gespeeld in Bremen en dort passierte etwas für mich Wunderbares. So, das Publikum war so, die Energie zwischen mir und das Publikum, das war so super, weil, denke ich, die Deutsche die niederländische Akzent so lustig fand, aber auch das Themen war gut, es war gesellschaftlich und persönlich und alles dabei. Und dann habe ich gedacht, ich versuche mal, ich gucke mal, ob ich mehr in Deutschland spielen kann. Und das Interessante ist eigentlich, dass in Deutschland auch wegen meiner Haltung, dass alles, ja, wie gesagt, so ein Spielplatz, ich finde alles toll, kamen so viele Chancen nebeneinander. Also ich durfte in Freiburg auf der Internationalen Kulturbörse spielen. Dann habe ich Ralf Lohr-Treffer kennengelernt. Er ist Regisseur und damals arbeitete er für Haus der Springmaus, renommiertes Kabaretthaus in Deutschland, und dort dürfte ich Premiere haben von Die Orangene Gefahr in Bonn. Und dann fing alles so an zu laufen, habe ich Fernsehauftritte gemacht, und jetzt ist es so, dass ich nächstes Jahr, also ich spiele bis Sommer noch auch in den Niederlanden, aber das Saison danach werde ich eigentlich hauptsächlich noch in Deutschland spielen. So, das ist wirklich unglaublich, wie schnell das gelaufen ist, sage ich doch. Ja, ja.
Wahnsinn, Patrick, ja, was für eine steile Kurve. Und das ist dir so von Herzen gegönnt. Qualität setzt sich einfach durch. So ist es. Und du bist halt auch lecker anders. Ne? In dem Fall passt das auch gut. Oder bei den Deutschen, ne, glaube ich, ist das auch so ein bisschen der Erfolg der Niederländer, einfach weil man ein bisschen lecker anders ist, glaube ich, oder? Und damit auch irgendwie ja was neuen Charme oder so mit reinbringt.
Ja, es ist interessant. So, ich denke tatsächlich, am Anfang dachte ich, es sind Klischees, dass Niederländer so locker sind und alles. Und es gibt auch viele Klischees, aber in diese Klischees gibt es auch Wahrheit. Das ist klar. Und ich denke, dass Niederländer, ja, die stehen auf der Bühne, die haben mehr in ihrer Haltung ein klein bisschen mehr Bock auf was sie tun. Und das bemerkt man. So, es ist auch wirklich ein bisschen lockerer. So, mein Regisseur Ralf Lohr sagt immer: Patrick, du musst nicht so viel bewegen auf der Bühne. Aber ja, ich bin jemand, der den ganzen Zeit bewegt, zum Beispiel. Und dann sage ich, steh einfach kurz still. Kannst du auch stillstehen? Ja, aber ich bemerke auch, dass das Publikum das auch lustig findet. Ja,
ja, dynamisch, ne, ist das auch. Ja. Und was ich auch so besonders finde, Patrick, du singst ja auch. Also du machst so eine, und ich glaube, das ist auch nochmal so was Spannendes, dass man das eben vereinen kann, oder? Dass man diesen Humor einerseits hat und dann irgendwie auch. Also wir sind jetzt wieder bei der vielen Holle, da kamen mir wieder ein bisschen die Tränen bei einem Lied, was du gesungen hast. Das bei der die Orangen gefahren kam mir die Tränen auch schon. Das ist dann so irgendwie auch so eine Abwechslung zwischen Humor und Ernstigkeit, oder? Ist das, also ja, Ernstigkeit nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie so Weisheit, so was Schönes.
Ja, du hast recht, es ist interessant. Ich glaube, das ist wirklich eine niederländische Tradition. So in Deutschland hat man so eine politische Tradition in Kabarett und eine mehr Entertainment-Tradition. Mhm. Und in den Niederlanden sind diese zwei, die sind verbunden miteinander. So in einem Programm hat man, es ist immer persönlich, es hat auch immer Engagement, so ein gesellschaftliches Themen und oft auch Musik dabei. Und ich singe dann Chansons und auch kleine, mehr Kleinkunstlieder mit Guido van der Meent, ein super Pianist und Komponist dabei ist wirklich wunderbar. Und dann kann man auch Dynamik in ein Programm einbauen. Also ich kann eine Geschichte erzählen, so bei der Fliehende Holländer zum Beispiel. Ich erzähle am Anfang, dass meine Eltern nicht gerne in Deutschland in Urlaub gingen. Und dann habe ich so eine Geschichte und dann ende ich das. Und dann fängt ein Lied an, das heißt Wohin führt mein Weg? Und dann habe ich so das ganze Thema über auf die Autobahn fahren, habe ich introduziert in Text mit Witze. Und dann plötzlich kommt so ein mehr philosophisches Lied über, haben wir eigentlich Einfluss auf unserem Lebens? Und das, ich bemerke, dass die Deutsche das sehr liebe und ich auch. Und das ist auch etwas Interessantes. Ich denke eigentlich, dass meine Art von Kabarett vielleicht besser in Deutschland passt wie in den Niederlanden. Und das ist auch ein tolle Herausfindung für mich. Ja,
und ich finde schon, was du sagst, philosophisch. Ne? In der Tat, das glaube ich, ist es in der, das ist diese Kombination Humor und Philosophie so ein bisschen, weil deine Texte sind ja auch zum Nachdenken anregend. Ne? Also
da ja, ohne, sind ja auch manchmal, ohne dass es
schwer ist.
Ja, oder die Finger ist eigentlich so. Und das bemerke ich oft noch in deutsche, mehr politisches Kabarett. Ich finde es sehr gut, dass man politische Aussprache tut und alles, das finde ich gut, aber es hat oft etwas, sag mal, belehrend. Das ist ein bisschen was mir, so der Kabarettist erzählt, wie die Welt aussieht oder etwas. Und ich finde es interessanter, dass ich nicht die Antworten bringe, aber dass ich die Frage stelle. So, ich habe auch nicht die Gedanke, dass ich überhaupt erzählen kann, wie die Welt funktioniert, eins, oder dass ich das exakt weiß und auch nicht, dass ich sagen kann, was das Publikum denken muss. Ich meine, das Publikum ist so viel kluger wie ich. So, ich muss nur diese Frage stellen und dann kann das Publikum selbst darüber nachdenken. Das ist, glaube ich, ich finde das persönlich schöner.
Ja, ich mag es auch sehr, weil man dadurch, wie gesagt, zum Denken angeregt wird und auch seine eigenen Antworten nur für sich entdecken kann, ne? Teilweise. Ich hatte mit meiner, also ich habe dir ja schon erzählt, ich habe meine Schwester mitgenommen. Es war das erste Mal, dass die in der deutsch-niederländischen Bubble mit dabei war und die hatte den Abend von der Label, die hat wirklich so viel Spaß gehabt. Auch die ganzen Kollegen von der deutsch-niederländischen Community kennenzulernen, aber eben auch dein Programm zu sehen. Und sie rief mich dann danach noch im Auto an, ganz aufgeregt. Anno, das muss doch alles wahr sein. Das ist doch autobiografisch, was der Patrick da erzählt, oder? Das muss doch alles stimmen. Da habe ich gesagt, du, das weiß ich jetzt so ehrlicherweise nicht ganz genau.
Ja, du viel, sagst, denke
es
ich
ist
doch.
Persönlich. Erzähl doch mal, wie persönlich echt ist es denn? Und wo dichtet man vielleicht auch ein bisschen was dazu, weil es einfach auch lustig ist oder weil es schön ist? Ja. Darf ich dich das so fragen?
Ja, erstmal übrigens danke, weil du hast natürlich eine ganze Gruppe mitgenommen und ich habe so viele Nachrichten noch von dieser Gruppe bekommen. Das fand ich wirklich, wirklich super. Und es war sowieso beeindruckend bei der Premiere, weil zum Beispiel auch Gerborg Janke war dabei und Carmela Del Feo. Und das sind alle Kabarettisten, die ich wirklich fantastisch finde in Deutschland, René Steinberg. Die haben auch noch so viele Nachrichten bekommen. So, ich hatte die Tage danach, war ich noch so ein bisschen auf eine rose Wolk, wie man das sagt. Wie persönlich ist alles? Ja, bei mir ist es immer wichtig, dass es eine persönliche Geschichte ist. Und Leute sagen nachher auch immer, wie kannst du so viele Texte in deinem Kopf unterhalten?
Behalten.
Und das ist eigentlich sehr einfach, wenn es eine persönliche Verbindung hat. So dieses Programm, anders wie die Orangene Gefahr, das hat eigentlich ein Konzept. Ich bin der Holländer, der Stellvertretende von den Niederlanden, der nach Deutschland geflüchtet ist, wegen der Anstieg des Meeresspiegels. Das war eigentlich ein festes Konzept. Dieses Programm, der fliehende Holländer, ist ein bisschen öffner, mehr meine persönliche Geschichte. Aber in der Tryout-Phase hatte ich sehr oft meine Zettel noch dabei. Mhm. Und dann konnte ich eigentlich, jedes Mal konnte ich nachher sagen, das Teil funktionierte noch nicht gut, weil ich brauchte die Zettel. Aber wenn es meine eigene Geschichte ist, dann kann ich das einfach erzählen. Mhm. Und natürlich gibt es Sachen, die ein klein bisschen, da habe ich ein klein bisschen Fantasie beigenommen oder ein klein bisschen Understatement. Es kann auch so sein, dass tatsächlich im Leben etwas Großes passiert und dass die Leute das nicht glauben. Aber am Ende sind die meisten Sachen sind doch wirklich wahrhaft. Ja, ja.
Spannend, hör mal. Und weil das habe ich mich auch gefragt, jetzt ist das dein zweites Programm, Petra. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, in so kurzer Zeit mit zwei so tollen Programmen daherzukommen. Ist das jetzt schwieriger, weil man dann manchmal noch Sachen aus dem ersten Programm, die Orangene Gefahr im Köpfchen hat, oder kann man das ganz gut miteinander unterscheiden?
Ja, was ich faszinierend finde, ist, dass in Deutschland erscheint es so zu sein, dass Comedians in das nächste Programm oft ein Teil von altes Programm mitnehmen. Und ich habe wirklich gestritten mit meinem Regisseur, weil ich will immer neue Sachen machen. Und in den Niederlanden ist das auch eigentlich der Standard. Es ist so in den Niederlanden, dass wenn man nur einen Witz aus dem altes Programm nimmt, dann kann jemand von einer Zeitung oder jemand anders noch immer sagen, ja, aber das war ein alter Witz. So, es muss neu sein. Aber die Deutschen, die lieben es oft, wenn etwas, was sie kennen, noch zurückkommt. So, wir haben wirklich gestritten, aber am Ende habe ich gewonnen. Also es ist wirklich ein neues Programm. Aber das war auch, weil du sagst, es ist schnell gelaufen, aber die Orangene Gefahr habe ich natürlich schon Premiere gehabt in 22, es ist jetzt 3 Jahre weit, so ich wollte auch ein neues Programm machen.
Das verstehe
ich, und dann habe ich habe auch noch neue Pläne und vielleicht kommt dann in der Zukunft noch einmal ein Programm, wo ich die besten Teile von all diesen Programmen zusammenbringe. Mhm. Aber das verschiedene Programme spiele, ich spiele die Orangene Gefahr nächstes Jahr auch noch. So, das heißt, dass ich in Deutschland 2 Programme spiele und in den Niederlanden habe ich auch noch ein Programm und das ist komplett anders. So,
das ist das alte Klauen? Habe ich das in Erinnerung, dass das so heißt?
Ja, das dreht sich um den Wolf. So, das ist ein komplett anderes Programm und es gibt Woche nächstes Jahr, dass ich 3 Tage spiele und jeden Tag eine andere Vorstellung spiele. Ja, und das ist kein Problem, weil wenn ich anfange, dann bin ich in eine Geschichte. Und das hat alles miteinander zu tun. So, ich denke nicht an diese andere Geschichte. Und das kannst du auch. Ich meine, wenn du bei einem Symposium bist, du weißt, worüber das Symposium sich dreht, warum sich das dreht, und du kannst den Tag danach irgendwo anders sein. So, es ist für mich, ich denke, wenn es 7 Vorstellungen waren, dann wäre es ein Problem, aber mit 3 geht es noch gut.
Ja. Und jetzt, oh, das finde ich interessant, und alte Klauen, da heb ik van veel gelezen ook in de media. Daar word je ook echt lovend uitgesproken van hoe geweldig dat op de Nederlandse markt is. Is daar eigenlijk Guido ook erbij bij Uite Klauen?
Zeker.
Dus Guido begeleidt jou altijd, of jetzt auf Deutsch oder in het Nederlands, je seid so ein richtig festes Duo auch.
Ja, seit ich denke seit 2021 oder etwas, so in den Niederlanden mit Programm Hochtei und in Deutschland die Orangene Gefahr. Das war übrigens ein Programm, wo ein bisschen Doppelungen waren, zwischen niederländisches Programm und deutsches Programm. Er ist eigentlich meistens dabei. Und in der niederländischen Vorstellung spielt er auch noch einen Soundtrack. So unter meinen Konferenzen macht er auch noch Stimmung. Das haben wir in Deutschland auch versucht, aber das funktionierte hier noch nicht gut. Aber das kann sein, dass es im nächsten Programm auch so ist, ja.
Wie spannend. Der Guido ist ja auch so nett und er hat ja auch bei der vielen Holländer sogar ein Lied, ne, was ja. er singt. Das fand ich auch so besonders, weil ich meine, dass das bei der Orange schon gefallen ist, dass er dann nicht gesungen hat, oder? Da hat er nur gespielt.
Hat er nur gespielt, ja. Und hier war es wichtig für mich, weil eigentlich dreht sich dieses Programm, der fliehende Holländer, dreht sich darum, dass können wir in eine Welt, wo alles so flüchtig geworden ist und wo Leute so auf dich selbst fokussiert sein, können wir noch Verbindungen machen? Und das ist dann auf personaler Ebene, aber das ist auch auf der Ebene von Ländern eigentlich. Ja? So in der Welt, wir haben jetzt die USA, die sich völlig zurückzieht und Europa nicht mehr schützen will oder gar das Umgekehrte. So, wir müssen in Europa darüber nachdenken, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und ich finde es unglaublich interessant, und ich mache mir ja auch Sorge darum. Ich glaube, wir haben alle Lösungen in Europa jetzt hier, aber das große Problem, wir sind noch nicht neugierig nacheinander. Wenn ich in den Niederlanden gucke, wir gucken überhaupt nicht nach, was passiert in Deutschland. Wir studieren kein Deutsch mehr zum Beispiel. So, dieses Programm ist eigentlich ein, wir sagen das, ein Lofsang auf Völkerverständigung. Und dann dachte ich, dann kann ich das machen über die Niederlande und Deutschland nur. Aber Guido hat eine Geschichte in Frankreich. Er hat einen Preis gewonnen, Concours de la Chanson.
Er singt, hat er den auch wirklich gewonnen? Also ist das eine echte Geschichte, Patrick?
Dann komme ich zurück auf die Ehrefrage. Wie echt ist alles? So, er hat diese Preise gewonnen, aber in den Niederlanden. So Juliette Gréco war nicht dabei, aber Lisbeth List. Auch sehr schön, aber niemand in Deutschland kennt Lisbeth List. So deswegen haben wir Juliette Gréco davon gemacht. Und Guido hat eine andere Geschichte mit Juliette Gréco, dann kann ich die sehr kurz erzählen. Er war ein kleiner Junge von 6 Jahren, er war in den Niederlanden bei einem Auftritt und er hatte eine Rose mitgebracht. Und nach der Vorstellung kam er mit dieser Rose auf die Bühne und hat diese Rose an Juliette Gréco gegeben. Und nachher hat Juliette Gréco in der Halle, hat sie eine, wie sagt man das, umgerufen mit ein, kann deze jongen naar de coulissen komen?
Nein.
Und wirklich, und das war der Moment, dass Guido angefangen hat, Piano zu spielen.
Nein. Nachher.
Ja, und dann war sie 85 und ich war dabei in Carré. Guido ging nachher naar de kleedkamers und sie wusste es noch. Sie hat gesagt, du bist der Junge von damals, der 6 Jahre war. So, es ist eine unglaubliche Geschichte. Also, so das.
Oh, da kommen wieder die Tränen. Das ist ja süß. Schön. Das ist ja so eine schöne Geschichte. Und danke, dass du dir erzählst, Patrick.
Ja, das ist fantastisch. Und das habe ich dann kombiniert. So, dann denke ich, okay, dann habe ich dass er den niederländischen Concours de la Chanson gewonnen hat, diese Preise, aber doch noch immer eine wichtige Preise. Er hat überall in Europa auch gespielt, in Bulgarien, in Rumänien, in Frankreich. Ich wollte, dass es auch etwas Französisch in der Vorstellung gab, weil die Völkerfreundschaft, die muss natürlich weitergehen als nur Deutschland und die Niederlande. Ich meine, wir sind für die Deutschen natürlich nur ein Nachbarland. Deutschland ist das Zentrum Europas. Und wenn Deutschland und Frankreich miteinander gut arbeiten können, dann ist das für Europa natürlich so unglaublich wichtig. Ja, und dann auch noch die Sprache. Es dreht mir auch darum, wie können wir einander lieben, wenn wir eine andere Sprache nicht kennen. Also ich wollte auch die französische Sprache in der Vorstellung hören lassen.
Ja, und das fand ich dann interessant, weil das habe ich den Guido im Nachgang gefragt. Ich sage, also du sprichst Französisch? Und dann sagt er, ja, klar. Also da hat er einen französischen Background auch.
Das weiß ich eigentlich nicht, aber ich weiß, dass er und seine Mutter hat das auch, unglaublich Fan ist von französischen Chansonniers. Und das ist, auch wenn er auf Konservatorium war, hatte er sich komplett fokussiert auf französische Chansons. Er hat auch mit vielen von diesen französischen Chansons aufgetreten. Und so haben wir einander auch wir haben einander kennengelernt, aber unsere Liebe für französische Lieder, also ich bin mehr von Jacques Brel und er ist mehr von Barbara zum Beispiel, aber wir lieben das französische Lied, ja.
Ach, wie schön. Ja, ich mag das, den Gedanken, und danke, dass du das sagst, weil das so für mich nochmal jetzt verdeutlichen wird, auch aus deinem Programm heraus, ne, dass es eben nicht nur, in Anführungsstrichen, das Deutsch-Niederländische, sondern übers Länderübergreifende grundsätzlich geht, ne? Und das, ja, dass da eine Botschaft sozusagen auch drin versteckt ist, nochmal extra.
Mhm. Ja, das ist interessant. Ich hatte nachher ein Gespräch, so das ist vielleicht auch die niederländische Weise, aber überall sind kleine Gedanken und kleine Verbindungen mit der Vorstellung, und man kann auch nicht alles mitnehmen. Aber ich finde es toll, wenn ich so etwas Reiches, eigentlich ein Palett schets von alles, was er möglich ist, und Menschen können dann meenemen, was sie davon meenemen. Ja.
Also ich bin auch ein bisschen neidisch, Patrick. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist.
Nochmals, warum?
Ich bin neidisch, weil ich finde deine Texte, dann denke ich manchmal, wie kommt man auf so eine geile Idee? Dann, wenn wir über lecker anders sprechen, ich bin ja auch mal am Überlegen, wie kann man irgendwie sich was Lustiges überlegen, aber du bringst das einfach wirklich auf den Punkt. Ich will ja gar nicht zu viel verraten, aber alleine die Rezensionen, sage ich jetzt mal, Thematik, das, da denke ich, wie cool, dass du auf so eine Idee kommst. Wie einfach, in Anführungsstrichen, wenn man erstmal drüber nachdenkt, aber ja, so einfach scheint es nicht zu sein. Ich bin da nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Es ist so lustig. Wie entsteht so ein Programm? Also, wie kommst du auf diese lustigen Ideen? Hast du da überhaupt Zeit für? Ich meine, wenn du so viel zu tun hast, wo holt man diese Inspiration, diese Kreativität her?
Das ist eine gute Frage. Du darfst alles verraten. Ich meine, es ist Leute. Ich meine, das sind alle kleine Teile. So, Leute werden doch immer noch überrascht sein. Die werden nicht alles hören, wenn ich jetzt etwas darüber erzähle. Okay, das werde ich dann doch auf Niederländisch tun. Ich leef een beetje als een spons. Dus dat betekent, in het begin zuig ik alles op. Ik ben de hele tijd ideetjes aan het opschrijven, kleine gedachtetjes. En op een gegeven moment moet dat programma er komen, en dan knijp ik die spons uit. En wat er dan dus overblijft. Dus het is in het begin heel open zijn. Komplett offen. Alles wat ik lees, wat ik höre, dat ik denk daarover na, schrijf dat op. En dan wordt het meer en meer gefocust. En fang ik aan teksten te schrijven, wordt het specifischer. Fang ik aan met de regisseur Ralf Lohr te spreken. Dann strichen wir auch unglaublich viel. Wir haben für dieses Programm 3 Lieder gestrichen. So extra Lieder. Ein Lied habe ich noch zweimal komplett nochmal bearbeitet, aber es klappte einfach nicht. Und das bemerkt man dann auch bei die Tryouts, die man in Deutschland übrigens nicht so viel hat. Das ist auch interessant. In den Niederlanden haben wir viele Tryouts und dann Premiere. Und dann bei der Premiere kommen alle Presse aus dem Land, so es muss wirklich fertig sein. Und bei euch ist es dann eigentlich wenig Tryouts, paar Vorpremiere, 2 oder so etwas, und dann kommt ein klein bisschen Presse und dann hat man noch viele Premieres danach, ist auch interessant. Aber bei mir ist es so, alles kann eine Gedanke sein. Ja, dann bin ich zum Beispiel meine erste Erfahrung in Bremen, das habe ich dann jetzt, da erzähle ich über in Deutschland, und dann denke ich, ach ja, Bremen, die Bremer Stadtmusikanten, kann ich sagen, oh ja, dann kann ich den Witz machen, ach ja, natürlich wird es klappen in Deutschland, wenn ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn es dort schaffen, dann kann ich das auch. Also, und so fängt das dann so an mit diesen, über Nachdenken, Assoziationen. Anderes Beispiel, ich habe so ein Lied von Jacques Brel, habe ich eine neue Interpretation gemacht. Ich wollte gerne ein schnelles Lied machen. Ich kannte das Lied Fazul. Und es gibt eine wunderbare Version von Ivo de Wijs in den Niederlanden. Er hat das übersetzt. Das heißt Delfzijl. Und das dreht sich um einen Artist, die in ganzem Land unterwegs ist, aber eigentlich das Land nicht kennenlernt. Und ich dachte, ja, fantastisch, das kann ich auf Deutsch auch machen. So, dann habe ich eine deutsche Version gemacht. Und da habe ich eigentlich fast alle Städte, wo ich gespielt habe, habe ich da reingemacht. Und ja, das ist auch toll, das zu tun. Aber ich muss wirklich auch Ralf Lohr dann loben, weil ich komme damit all diese Texte bei ihm, und er sagt dann, ach Patrick, du erzählst diese Gedanke 8-mal im Programm, das kann auch einmal, oder er sagt, aber was du dort erzählst, ich verstehe nichts davon, und dann so, und das brauche ich auch, und er sagt auch, das wird nicht funktionieren in Deutschland, oder das wird funktionieren in Deutschland, und ja, dann am Ende hat man ein Programm.
Wow, ja. Und das braucht wahrscheinlich Zeit. Wie lange ist man mit so einem Programm beschäftigt? Also was, ich meine, wann hat der Spons angefangen aufzusaugen, ne? Und wann, ja, wann kommt es dann im Programm raus?
Ich denke, ich bin ein Jahr so beschäftigt mit Sache aufschreiben, kleine Gedanken. Mhm. Oder ja, aber vielleicht kurze, so 6 Monate oder etwas. Und dann so 6 Monate ist es wirklich harte Arbeit. Und dann, aber ich glaube, dass ich meine erste Teil war, glaube ich, in Mai oder so etwas. Oder April habe ich dann. Dezember hatte ich Premiere und in April hatte ich die erste kleine Auftritte in Deutschland, wo ich Sachen ausprobiert habe. Ja.
Wahnsinn. Und jetzt 2026, ne? Ja.
Ja, nein, ich wollte sagen, bei dir ist es natürlich, du weißt es auch, du hast Bücher geschrieben und das ist dann auch so, das ist auch interessant, du machst Gedanken über den Bogen, so das Ganze für den Buch, aber auch über sehr spezifische Sachen und es ist am Anfang sammeln und dann sehr kritisch gucken und dann auch schneiden. Ich hatte ein ganzes Teil geschrieben über wie Bestattungen in den Niederlanden und Bestattungen in Deutschland laufen. Ja, und das war und lustig, aber auch so, ich meine, bei uns ist es meistens chaotisch, aber sehr persönlich. Und in Deutschland ist das dann sehr gut geregelt, oft aber ein bisschen formell. Und da hatte ich so Geschichte und es war extrem lustig und auch ein bisschen schwer, so gleich, das zu, und dann hat Ralf gesagt.
Makaber,
sagt man. Ein bisschen makaber, ja, stimmt. Und Ralf hat dann gesagt, sehr lustig, aber Patrick, du hast den Punkt jetzt schon gemacht. Und dann kommt das noch dabei. Und ja, dann wird das doch gestrichen und dann vielleicht im nächsten Programm kommt es doch vorbei oder nicht. Und das ist auch gut.
Ja, manchmal kann man ja nochmal so ein Revival von alten Ideen, wie heißt es, nochmal aufgreifen. Vielleicht passt es dann ins Ganze rein. Aber 2026 kommt jetzt an, Patrick, was erzähl doch mal. Also du hast, glaube ich, eben im Vorgespräch kurz gesagt, die zweite Hälfte des Jahres ist fast komplett in Deutschland. Ja. Was steht an? Wo kann man dich sehen? Wir werden natürlich auch alles in die Shownotes platzieren, damit man nichts verpasst. Ich habe aber schon gehört, ein paar Sachen sind schon ausgebucht. Da muss man frühzeitig also dran sein und schnell auch Karten reservieren.
Ja, das stimmt. Wir hatten das Glück, dass wir letzte Woche ein Interview hatten in 60 deutsche Zeitungen. In dieses Wochenende war sofort Köln ausverkauft, Bonn ausverkauft. Und so gibt es mehr Orte, wo es schnell geht. Düsseldorf geht auch immer schnell. Ich spiele im Herbst nicht in den Niederlanden, weil ich habe noch keine Idee dafür. So, und ich wollte nicht, dass es schon verkauft wurde und dass ich dann wieder ein Deadline habe und dafür arbeiten muss. So, ich brauche ein klein bisschen mehr Zeit, um in den Niederlanden etwas zu machen. Aber das ist auch super, weil dann kann ich mich fokussieren auf Deutschland. Ich spiele, glaube ich, 50 Mal dieses Jahr. So, das ist dann die Orangene Gefahr und der fliehende Holländer und auch noch ein bisschen Komödchen Late Night. Und es wird auch neue Fernsehauftritte und Radioaufzeichnungen geben. So, das ist auch super. Meistens NRW, aber trotzdem dieses, und Hamburg, das ist auch immer dabei, aber dieses Jahr auch Hannover, in der Nähe von Stuttgart, München ist dabei, das finde ich sehr toll.
Ach, das ist gut zu wissen, das kann ich dann mal dem Business Club, da bin ich ja Gründungsmitglied, sagen und natürlich sowieso dem Generalkonsulat in München. Wann bist du denn in München?
In Juni, weißt du, ich glaube 11. Juni, 10. Juni Aschaffenburg und dann 11. Juni, glaube ich, aber ich muss das checken.
Ja, ich gucke nochmal nach und dann werde ich dann auch nochmal ein Sign hier geben.
Ja. So, es ist, und weiter, es gibt auch super tolle Bühne und die Bühne werden auch größer. Also das finde ich auch, wir haben nächstes Jahr 2 Bühnen von 800 und ich weiß nicht, ob das voll sein wird. Aber es ist, es ist fantastisch, dass das alles klappt, ja.
Cool.
Ja, Emmerich auch natürlich, viele Orte auf der Grenze natürlich auch.
Natürlich, ja, da, ich glaube, Josi hatte so Josi de Bar, mit der ich auch das mit Zeichen zusammen organisiere, die hatte schon Karten auf jeden Fall. Die war schon frühzeitig dran. Ah, die hat schon irgendwas organisiert, ja. Die geht dahin. Ja, super, hör mal, Patrick. Ich guck mal, wo ich dich dann nochmal sehen kann. Das macht auch sicherlich zweimal Spaß, sich das anzuhören. Und auf deine Late Night und Komödchen halte ich die Termine auch im Blick. Das habe ich letztes Jahr oder dieses Jahr gesehen und das war war schon echt klasse. Also
ja, und wir haben auch super Gäste auch diese Saison auch wieder. Und das macht auch Spaß. Und das ist übrigens auch so ein Abend, wo ich dann ein bisschen so Sachen ausprobieren kann, die dann später im Programm zurückkommen. So, ich denke eigentlich das ganze Jahr darüber nach, was kommt jetzt. Und wir haben jetzt so einen Plan. 28.12. sind wir, nächstes Jahr sind wir in Komödien mit einem Weihnachtsprogramm, so Komödien Late Night. Und wenn das
2026 dann.
26. Und wenn das toll ist, dann denke ich, dass es danach eigentlich auch eine Chance gibt, dass Guido und ich ein Weihnachts-, wirklich klassisch deutsches Weihnachtsprogramm machen.
Ach, wie schön ist das denn? 28. Dezember, da werde ich direkt mal gucken, dass ich mir die Karten schon mal besorgen kann. Meine Schwester hat am 29. Geburtstag, ist ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Ach, ich lade dich ein. Euch ein.
Freue ich mich. Ja, hör mal. Patrick, du weißt, am Ende gibt es immer noch ganz kurzes deutsch-niederländische Quiz. Das machen wir jetzt zum dritten Mal. Mal gucken, ob die Antworten, ich werde das im Nachhinein nochmal nachhauchen, die gleichen Antworten sind. Oder lecker anders vielleicht, sich was getan hat in 5 Jahren. Wie sieht's aus? Käse oder Wurst?
Oh, Käse, ja.
Wer hat die Lieblingskäse, weil ich von habe?
Ja, maar ik weet niet hoe het heet. Maar ik heb van jou geleerd dat Duitsers meer kaas eten en Nederlanders meer worst. Dus daarom zeg ik kaas. Duitse kaas.
Lekker anders. Ja. En wie is het? Bist du meer zo, ik zeg maar, de Poffertjes-fan? Ja, of de Duitse Oma Apfelkuchen?
Ja, dan ga ik toch voor Poffertjes. Maar dat is omdat ik een zoontje van 4 heb, ja.
Ik was laatst bij de ex-vrouw van mijn vader en daar heb ik, zij had Bossebol gekocht. En ik esse eigenlijk keine Süßigkeiten meer seit Anfang des Jahres. Maar da war der Bossebol da. Ik heb gedacht, ik muss ihn probieren. Ik heb aber nur, also eigenlijk een Fehler van mir, ik heb nur ein Drittel gegessen. Ik had einfach das ganze Ding essen sollen.
Das ist kein Fehler, wenn du eine Bossebol isst. Das ist für das ganze Jahr ist das eigentlich Süßigkeit, ja.
Wirklich? Darum habe ich nur ein Drittel gegessen, aber es war so lecker. Da habe ich gedacht, wenn ich mich jemals für irgendwas Niederländisches, Leckeres entscheiden müsste, wäre es für mich der Bossebol, auch wenn er sehr kalorienstark ist.
Wenn man in den Boss spielt, deswegen bleibe ich auch in den Niederlanden spielen natürlich, bekommt man bei der Vorstellung immer Bossebolle.
Echt?
Ja, das ist fantastisch. Aber ich muss sagen, in Deutschland worden wir mehr verwendet. So, in Deutschland gibt es immer lecker Essen in jedes Theater. Und das ist in den Niederlanden überhaupt nicht so.
Okay, also auch lecker anders. Das ist ja spannend. Und wo dann im Theater selbst, dass man isst, oder geht man dann gemeinsam ins Restaurant?
In Deutschland oft in Restaurant gibt oder in Restaurant oder es gibt Essen im Theater. In den Niederlanden ist überhaupt nichts organisiert. So, dann gar nichts. Nein. Naja, es gibt Theater.
Feminismus, schön einfach halten.
Ja, es gibt Theater, wo es organisiert ist, aber gestern in Zoetermeer zum Beispiel habe ich Schokolade bekommen. Das war herrlich, aber oft gibt es auch nichts.
Ja, also mit dir, aber keine Süßigkeiten essen ist dann wahrscheinlich schwierig. Sowieso, wenn man ein Kind hat, ist das dann wahrscheinlich auch die Verleiding zu groß, ne?
Ja, klopft.
Berge oder Meer?
Meer.
Hast du da ein bestimmtes Lieblingsmeer? Also das niederländische, das deutsche Meer natürlich, ne? Nicht das niederländische Mädchen. Da hast du ja auch die faute Freunde, ne?
Kommt dann ja. Auch ja, ja, das stimmt, ja. Das hat übrigens jemand aus dem Publikum in Obenburg zu mir erzählt und dachte ich, das kann ich benutzen, habe ich auch gefragt. Ich liebe die Stadt Den Haag und ich liebe es, wenn ich in Den Haag bin, nach Scheveningen zu gehen. Ja. So die Kombination, das ist für mich fantastisch, ja. Und die Wageninseln sind auch sehr schön.
Oh, total. Ich habe ja meinen Mann in Scheveningen, auf Scheveningen geheiratet. Ich weiß nicht, ob das weiß Patrick. Und Andreas war vor mir eigentlich gar nicht jetzt so ein großer Holland-Fan, also um nicht zu sagen, gar nicht. Und wir hatten einen bezaubernden Hochzeitsredner. Ich muss das ganz kurz erzählen. Ich hatte mich dagegen entschlossen, dass wir so eine bürgerliche Hochzeit haben und habe einen ganz lieben Freund, der auch für die PR von Mauritz Haus unter anderem verantwortlich ist, habe ich gefragt, ob er vielleicht unsere Hochzeitsrede halten möchte. Und wir haben nur gelacht. Also wenn du mal Lust hast, Patrick, weil da sind wirklich Witze dabei. Wir haben es aufgenommen, wenn du mal möchtest, kann ich
ja gerne, will ich
weil ich
gerne
nur sagen. Am Lachen bin. Er hat auch so einen deutschen Akzent gehabt, der war natürlich total lieb. Und dann hat er gesagt, Andreas, Du bist der erste Deutsche, der zum ersten Mal Obstschädling ist, ja. Vorher auch nicht kannte. Ja, und das war so lustig während unserer Hochzeit. Und wir haben eigentlich nur gelacht die ganze Zeit.
Fantastisch.
Für mich, ich habe da 5 Jahre gelebt, ist auch meine Lieblingsstadt in Niederlande.
Ja, es ist so schön.
Kultur. Du bist da ja auch sehr oft, sehe ich nämlich, in Diligenz her, ne, heißt es, glaube ich, oder?
Stimmt, ja, ich mache jedes Jahr beim Prinsjesdag, hè, so, das ist der parlamentarisch wichtigste Tag in den Niederlanden, da mache ich einen Auftritt mit einem Rückblick auf das politische Jahr. Und das mache ich jetzt schon, glaube ich, vor 10 Jahren. Und dann kommen eigentlich alle Leute aus der Politik, Leute von Ministeries, Amtenaren, die kommen alle im Theater zusammen, spielen wir 5 Mal und das ist fantastisch. Und jedes Mal habe ich auch, dann bin ich dort, alles in den Niederlanden ist dann fokussiert auf Den Haag und dann darf ich dort spielen in so ein schönes Theater. Ja. Ach, das ist fantastisch. Ja. Ja, ein Traum, ja, wirklich, ja.
Ja, also Den Haag, the place to be. Und jetzt zum Schluss natürlich Holland, Deutschland, Fußball, WM demnächst in Amerika. Da wird es bestimmt dann auch, wer es einige Witze drüber geben können, aber hoffentlich beim Spiel nicht. Wie sieht's aus? Für welche Elftal ben je? Für die Deutsche oder die Nederlandse? Jetzt bin ich gespannt.
Obwohl ich Deutschland mehr und mehr und mehr liebe, wenn ich doch bis Holland verloren hat, bin ich für Holland.
Die schlimmsten Momente sind, wenn Holland gegen Deutschland spielt. Für mich zumindest, weil ich es in meinem Freundeskreis nie richtig machen kann. Ne? Für der eine bin ich dann der Verlierer, für der andere bin ich der Winner. Ja, und man macht es immer falsch.
Ja, man kann auch sagen, am Ende, egal wer gewinnt, du hast gewonnen. So, das ist auch kein Problem.
Das ist der Optimismus. Aber mit dem Optimismus gehen wir 2026 rein. Patrick, ich wünsche dir sowas von viel Erfolg. Ich warte bitte nur auf den Moment, dass du mich anrufst und ich hoffe, dass ich dazu zähle und dass du das persönlich machst, wenn du unterschrieben hast, dass du eine eigene Fernsehsendung hast. Ich werde es mir auf meinem Vision Board, ich werde mir einen Platz für dich auf meinem Vision Board machen, Patrick. Das mache ich jetzt immer zum Ende des Jahres hin. Wir reden ja jetzt gerade noch Ende 2025, aber 26 geht's live. Aber auf dem Vision Board kommt ein kleines Plätzchen und dann werde ich dich im Fernsehen so reinsetzen, weil mein Vision Board meistens immer Wahrheit wird. Das würde ich dir von Herzen gönnen.
Aber danke, Anouk. Ich meine, du hattest von Anfang an so viel Zuversicht und du bist auch jemand für mich, worum ich gedacht habe, ich fange diese Abenteuer an, weil wenn man so viel Begeisterung trifft, dann ist das auch super. So, danke für diese Support. Das ist wirklich wichtig für mich.
Ich bin gerne dein Fangirl, Patrick. Und spread the word da, wo ich kann. Und danke. Wie gesagt, meine Begeisterung, die hat noch kein Ende genommen. Darum, ich sehe den Moment, dich im Fernsehen. Und meine Mutter war ja früher Maskenbildnerin, dann schließt sich der Kreis. Ich bin im Fernsehen groß geworden oder auch nicht. Aber ich war zumindest immer im Maskenraum da. Und habe viel erleben dürfen und freue mich dann, wenn sich der Kreis schließt und du da auch dann.
Ach, das wäre super sein. Danke dir und schönes Jahr.
Das wünsche ich dir auch und allen, die uns zuhören, ein fantastisch lecker anderes 2026. Danke fürs Zuhören, für deine Begeisterung, auch dass du diesen Podcast hier immer wieder hörst. Und ja, ich würde sagen, spread the word, auch über diese Episode. Kauf dir die Tickets für Patrick Nederkorns, der fliehende Holländer oder aber Hilfe, die orangene Gefahr. Die Holländer kommen, wie heißt es? Die orangene Gefahr, Hilfe, die Holländer kommen, ne? So ist es. Also beide Programme sind 2026 hier in Deutschland live zu sehen, von Emmerich bis nach München. Also wenn das nicht ein Versprechen ist. Vielen lieben Dank. Und ich sage dann, Patrick, weil ich in der Kauf bin, bin ich kurz
Auftritt.
Herzliche Grüße und tot grau.
Du. Dankjewel. Du.
Das war's. Tschüss.
Und tot grau. Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.